Ja, vielen Dank für die nette Begrüßung. Und ich freue mich auch, hier wieder bei euch zu sein. Vor allen Dingen an einem solch besonderen Tag, Ewigkeitssonntag. Nennen wir ihn Ewigkeitssonntag, weil das ist einfach viel mehr Freude als Totensonntag. Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Bevor ich in Rente war, war ich ja Pastor auf dem Hackenberg. Und ich habe bei unseren Geschwistern einen Brauch kennengelernt, den es so ich hier in Deutschland, zumindest in meinem Umfeld, nicht kannte. Das war, dass man sich am offenen Sarg verabschiedet. Also bevor man den Gottesdienst oder den Trauergottesdienst dann beginnt, ist der Sarg eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde offen und alle Verwandten und Freunde können sich dann verabschieden. Und dann wird vor dem eigentlichen Trauergottesdienst der Sarg dann geschlossen und dann beginnt der Gottesdienst. Und das war für mich am Anfang etwas ungewohnt, aber man gewöhnt sich daran. Und es ist auch, finde ich, eine Sache, dass der Tod oder das Sterben oder der Übergang in die Ewigkeit doch ein Stück näher kommt. Und ich wurde auch an eine Geschichte erinnert. Eine alte Frau plante ihre Beerdigung. Das war eine Geschichte, oder sie kommt aus dem Süddeutschen. Und der Arzt sagte ihr, sie hätte nur noch 3 Monate zu leben. Und sie begann also, ihren Gottesdienst, ihren Trauergottesdienst detailliert vorzubereiten. Mit dem Pastor, welcher Liedtext, welche Lieder und auch welches Kleid sie im Sarg tragen wollte. Das wurde alles festgehalten, damit das so ist, wie sie sich das vorstellte. Und dann sagte sie noch kurz vor dem Ende oder als der Pfarrer hinausging, dass sie einen kleinen Löffel in der Hand halten wollte. Und die Frau erklärte, bei manchen Einladungen zu einem Essen, wenn dann der Tisch abgeräumt wird, dann bleibt da noch ein kleiner Löffel übrig. Und was bedeutet dieser kleine Löffel? Da kommt noch was, ne? Ja, genau, da kommt noch etwas Leckeres, das Dessert oder der Nachtisch. Und dann möchte ich, wenn ich diesen kleinen Löffel im Sarg in der Hand habe, dass Sie, Herr Pastor, allen Gästen, allen Angehörigen und der ganzen Trauergemeinde sagen, dass unsere Schwester daran glaubte, dass das Beste noch kommt. Und das ist unsere Hoffnung und das ist ein Wahnsinnshoffnung, die wir haben dürfen. Der Tod setzt keinen Schlusspunkt hinter unser Leben, sondern einen Doppelpunkt. Und das Beste, das kommt noch. Und das ist die Ewigkeit. Und davon ist die Bibel einfach voll. Das ist ein Text, den du gelesen hast, oder ein Vers, aus dem der Wochenspruch ist. Aber es gibt so viele Texte in der Bibel, die von dieser Ewigkeit reden und die uns Mut machen möchte, dass wir daran glauben, hey Mann, das Beste kommt noch. Und das wünsche ich euch von Herzen, dass ihr nachher nach Hause geht und den Predigtext, oder ich habe eigentlich 2 Predigtexte, dass ihr die zu Hause lest oder Lukas 12 und dass ihr dann wirklich mit Hoffnung weiterlebt, weil wir haben eine gigantische Hoffnung. Und der erste Text ist 1. Petrus 1, 3 bis 9. Da schreibt Petrus, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung, die bereitsteht, in der letzten Zeit offenbart zu werden. Darin jubelt ihr, ihr Lieben, in Mühlenbielenwilstein, in Wielmühlen, ist auch egal, hier, ne, steht da nicht. Also, wenn es dir jetzt, also darin jubelt ihr, dir jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Prüfung, Versuchung, Trübsal, man kann dieses Wort verschieden übersetzen, betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi, den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung der Seelen. Also Petrus fordert hier die Adressaten, die Empfänger dieses Briefes auf, hey, jubelt, denn ihr habt allen Grund zu jubeln, weil ihr in eurem Herzen eine Hoffnung habt, die auch in Trübsal wirken kann. Und Petrus schreibt das eben an die Empfänger, die es nicht leicht hatten. Und ich lese mal zwei, drei Sätze aus einem Kommentar, um deutlich zu machen, Mann, die hatten es echt schwer damals in Kleinasien. Den Anlass zu diesem Brief gab die bedrängte und gefahrvolle Lage, in der sich die oft kleinen Christusgemeinden von Kleinasien durch die Feindschaft der heidnischen Umgebung versetzt sahen. Infolge dieser Verhältnisse standen die Christen in großer Gefahr, entweder sich gewaltsam gegen die Heiden aufzulehnen oder sich der Mutlosigkeit hinzugeben, um mit der Welt Kompromisse zu schließen. Der Zweck des Briefes ist deshalb, die Unterdrückten zu trösten und aufzurichten, ihren Glauben zu stärken und ihre Hoffnung neu anzufachen. Die Christen damals lebten also in einer schwierigen, von außen bedrängenden Situation. Und Petrus sagt jetzt, hey Leute, ihr habt es schwer hier, schaut nach oben. Schaut nach oben, hey, da ist eure Hoffnung. Eure Hoffnung ist im Himmel, nicht, dass es hier in den irdischen Zeiten besser wird. Das ist nicht eure Hoffnung, denn wer weiß das schon? Kann alles noch schlimmer werden? Eure Hoffnung ist nicht hier, sie ist oben im Himmel. Und darin jubelt ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude, Vers 8. Na, ihr Lieben in Wiel, habt ihr das schon mal gemacht? So mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude gejubelt, angalissomai, das bedeutet frohlocken, sich ausgelassen freuen, in Bewegung gesetzt werden, elementare Freude, die den ganzen Menschen packt. Und wie sieht es aus? Halleluja! Gott lebt! Das ist die Hoffnung! Ja? Seid ihr dabei? Ist schwierig so für uns Deutsche, ne? Und Oberberger ist recht, oder? Da hat man es nicht so mit dem Freuen. Ich mag Reinhard May und ich war auf einem Konzert jetzt in Düsseldorf. Der ist ja inzwischen 80 Jahre alt. Und bei der Zugabe, da hat man gemerkt, hey, die Deutschen können sich doch freuen, applaudieren, ne? Das geht. Man muss auch nicht ins Stadion gehen, ne? Petrus sagt hier, ihr könnt jubeln. Übrigens vermute ich, dass das ein Zitat ist, auch aus Habakuk, Habakuk 3, Vers 18, wo also deutlich wird, nicht nur damals in Kleinasien, sondern in der ganzen Geschichte Israels, jubelt, darin jubelt ihr. Und das Jubeln kann man ja verlernen, ne? Oder wann habt ihr denn zuletzt gejubelt, so gejauchzt? Weil das ist ja eine starke emotionale Bewegung auch. Und wenn man jubelt, dann hat man das ganze Herz voll, oder? Und dann denkt man eben nicht mehr an den Sumpf der Probleme, weil man hat das Jauchzen im Herzen, die Freude in Christus. Der Weg zum Jubeln, wie sieht der aus? Was meint Petrus hier? Ich glaube, er schreibt zwei große Gründe in diesem Text, die ich mit euch so ein Stück nachvollziehen möchte. Zwei große Gründe, warum wir immer was zu jubeln haben. Es ist immer derselbe Weg und der beginnt mit einer tiefen Dankbarkeit. Dankbarkeit ist sozusagen das Fundament dieses Jubels. Und damit haben wir natürlich auch so ein bisschen Probleme, ne? Weil wir sehen ja immer gleich das Schlechte. Ne? Freude und Dankbarkeit gehört zusammen. Freude und Gnade ist derselbe Ursprung im Griechischen. Chara und Charis, Gnadengaben fällt da auch noch. Charis, Charismata. Also, ihr seid gerettet, ihr seid wiedergeboren worden. Das ist der erste Grund, Vers 3, den er hier nennt. Aus seiner großen Gnade und Barmherzigkeit hat er uns wiedergeboren. Das ist unser erstes Geschenk. Warum bist du zum Glauben gekommen? Weil du so cool bist, weil du so gut bist, weil du tolle Predigten gemacht hast, weil du eine super Bibelarbeit gemacht hast, weil dein Elternhaus mega fromm war. Hey, warum bist du zum Glauben gekommen? Johannes 16, weil der Heilige Geist dich überführt hat von Sünde, von Tod und Gericht. Das hast nicht du gemacht, das ist ein Riesengeschenk, dass du hier heute Morgen sitzt und die Grundlagen des christlichen Glaubens kennst, dass nämlich Christus für dich gestorben ist. Glaubst du das? Oh, ich wünsche dir das von Herzen, ja, dass du das glaubst. Christus ist für meine Schuld gestorben. Wenn du das von Herzen sagen kannst, dann hast du Grund zur Hoffnung. Dann hast du Grund, dich zu freuen. Immer. Dann setzt der Tod tatsächlich keinen Punkt, sondern einen Doppelpunkt, weil du mit Christus auferstanden bist. Ich weiß nicht, wie viele Jahre bist du Christ? Stefanie, was schätzt du so? 32 Jahre Christ. Da kann man sich dran gewöhnen, an diese ganz einfache Tatsache, oder? Mann, man kann sich so dran gewöhnen, wie vielleicht hast du studiert. Und während des Studiums hast du selber kochen müssen. Das wäre für mich so eine Katastrophe. Da gäbe es immer nur Müsli. Naja, okay. Und dann hast du geheiratet nach deinem Studium. Und dann hat deine Frau oder dein Mann, je nachdem, das soll ganz modern sein, ist ja egal, wer hat jedenfalls super gekocht. Ne? Und was hast du dann gemacht am Anfang? Jeden Tag ihr oder ihm gedankt. Hey Mann, danke für das Essen. Ja, super hat das geschmeckt. Vorher gab es Montag-Ravioli, Dienstag-Ravioli, Mittwoch-Ravioli. Und jetzt hast du tatsächlich mal ein tolles Essen. Und du hast gedankt, emotional gejubelt. Und nach 32 Jahren sagt man auch nicht kritisiert, ist ja schon genug gedankt. Ne? Dass Gott seinen Sohn gegeben hat. 2. Korinther 5, Vers 21, das ist so ein Fundamentalvers, wo das für mich so deutlich wird. Was Gott für uns getan hat, da schreibt Paulus, er hat Christus für uns zur Sünde gemacht. Das hat Gott getan, also Christus hat so viel Sünde auf sich genommen. In meinem Leben gibt es so viel Schuld und ich vermute in deinem Leben auch. Von hier bis Bergneustadt, klein gedruckt, eine Riesenliste. Und Gott hat sie genommen, hat sie ans Kreuz geheftet und hat gesagt, vergessen. Das ist der erste Grund zur Freude. Und zum Jubel. Gott hat dein Strafregister ans Kreuz gebracht. Halleluja, oder? Verstehen, wir hätten keine Chance. Ich weiß nicht, ob du dich an nur eine Sünde in der letzten Woche erinnern kannst. Wenn die bleibt, hast du keine Chance auf die Ewigkeit. Dann wäre Schluss beim Sterben. Ende, aus und vorbei. Nur eine. Und diese eine Schuld kannst du nicht durch 1000 guter Taten wieder wegmachen. Die steht da wie ein Berg zwischen dir und Gott. Und dann handelt Gott barmherzig und voller Gnade und nimmt das weg. Das ist Grund zu Jubel. Christus hat dich beschenkt. Er reißt seinen Sohn aus sich weg. Christus zur Sünde gemacht. Und das Zweite, was er hier schreibt, ist, also für mich das Zweite, wo er die, den Blick hinlenken will. Das erste ist, du bist wiedergeboren durch die Auferstehung Jesu Christi. Und weil Christus auferstanden ist, wirst auch du auferstehen. Und das zweite ist, du hast ein Erbe im Himmel. Und wisst ihr, was das Fantastische ist, was Petrus hier in dem Text sagt? Dieses Erbe ist schon da. Es ist aufbewahrt für dich. Und dieses Erbe ist unverwelklicht. Es vergeht nicht. Da ist nichts, es hat kein Verfallsdatum. Alles, was wir heute haben oder vieles, was wir heute sehen und erleben, hat ein Verfallsdatum. Die Butter in deinem Kühlschrank hat ein Verfallsdatum, da steht drauf. Die Milch in deinem Kühlschrank hat ein Verfallsdatum. Dein schönes Auto draußen geparkt hat ein Verfallsdatum. Und meine grauen Haare weisen darauf hin, dass auch ich ein Verfallsdatum habe. Alles hat ein Verfallsdatum. Die Falten sind Anzeichen eines Älterwerdens. Es verfällt die Gesundheit. Da kannst du machen nichts. Das ist einfach so. Am Anfang hilft noch Schminken, später Botox, aber das hilft auch nicht ewig. Ja? Ewig hilft Christus. Das Erbe ist unverwelklicht, unvergänglich. Alle anderen Hoffnungen sind zeitlich begrenzt. Dieses Erbe, das für dich im Himmel aufbewahrt ist, es ist schon da. Nur du bist noch nicht beim Erbe. Aber es ist das. Versteht ihr, was Petrus hier sagt? Was Gott für uns Christen bereitet? Das ist doch spannend, mal zu erleben, wie denn so mein Erbe aussieht. Was erbe ich denn? Ich darf Sohn sein und Gott sagt, dein Erbe ist aufbewahrt, es ist schon da. Es muss nicht erst hergestellt werden, es ist da. Ein Erbe existiert nicht in Gefühlen, es ist real. Wenn du etwas erben wirst, vielleicht kriegst du schon ein Testament und siehst, aha, der und der hat mich beerbt, oh schön, dann hast du einen Brief in der Hand und du weißt, da wird noch etwas kommen, das hast du schwarz auf weiß oder blau auf weiß, keine Ahnung, aber du kannst es lesen. Du wirst einmal ein Grundstück, ein Haus oder was auch immer, ein Tresorfach erben. Und hier hast du es schwarz auf weiß, du hast ein Erbe im Himmel. Ein Erbe im Himmel. Das ist sozusagen so, als wenn du ein Wohnungsschlüssel bekommst und du siehst noch nicht die Wohnung. Aber du weißt, du hast den Schlüssel in der Hand und wenn der Makler zuverlässig ist, dann weißt du, hey Mann, ich habe eine Wohnung. Mit meinem Namensschild. Und das ist mein zweiter Text, den ich gerne lesen möchte, weil ich den super finde. Und weil er auch etwas von der Freude deutlich macht, die wir haben dürfen. In diesem Text, einer meiner Lieblingstexte, erzählt Johannes von der neuen Wohnung. Es ist aus den Abschiedsreden, Johannes 14, aus den Abschiedsreden von Jesus. Und er hat seinen Jüngern gerade gesagt, ich werde gehen. Und die sind natürlich traurig. Die wissen gar nicht, wie es weitergeht. Und dann sagt er Folgendes, euer Herz werde nicht traurig. Also auch da ist euer irdisches Leben, das ist wirklich tiefe Trauer. Mensch, wir werden bald alleine gelassen werden. Das ist so die Stimmung. Und jetzt versucht Jesus, hey Mann, das ist aber nicht ein Grund, den Kopf hängen zu lassen, sondern mit dem gleichen Argument wie Petrus sagt er, schau hoch, schaut hoch auf eure Wohnung, die im Himmel ist. Schaut nicht auf den Abschiedsschmerz, den wir jetzt erleben werden. Euer Herz werde nicht traurig, Johannes 14, 1-3. Das ist einer der besten Texte, wenn man traurig ist. Also ich wünsche euch, dass ihr nicht traurig seid. Aber wenn ihr traurig seid, dann lest Johannes 14. Es ist so ein Hammertrost. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Und jetzt kommt's. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Das ist die neue Wohnung. In der westlichen Welt entgeht dabei die Anspielung, die in diesem Text drinsteht. Jeder, der das gehört hat in der jüdischen Kultur, hat sofort gedacht an eine Hochzeit. Das waren die typischen Worte für eine Hochzeit. Das war das Versprechen eines Bräutigams an seine Braut. Der Bräutigam hat mit den Familien gesprochen, es war abgesprochen, dass sie heiraten werden. Und dann bereitet der Bräutigam für seine Braut ein Haus, eine Wohnung. Und wenn diese Wohnung fertig ist, dann wird der Bräutigam ausgehen, die Braut holen, sie werden heiraten und dann in dem neuen Haus wohnen. Und das schwingt mit in diesem Text. Ich hole dich zu mir. Damals wusste die Braut, das ist sicher. Wenn mein Bräutigam diesen Vertrag mit meinen Eltern gemacht hat, dann ist sicher, ich habe ein Haus, ich habe eine Wohnung, ich habe eine Zukunft. Wenn du Christ bist, dann darfst du sicher sein, du hast eine neue Wohnung. Du hast den Schlüssel schon. Johannes 16, der Heilige Geist, der Unterpfand. Es muss eine Hammerwohnung sein. Ich weiß nicht genau, wie meine Wohnung aussieht. Du weißt wahrscheinlich auch nicht, wie deine Wohnung aussieht. Aber eins weiß ich, der Architekt ist grandios. Ist der beste Architekt, den ihr je erlebt habt. Nach meiner festen Überzeugung hat dieser Bauherr die Schöpfung draußen gemacht. Genial, oder? Kreativ, da gibt es nicht nur ein Grün, da gibt es hunderte von Grüns, von Blaus, also mächtig viele Farben. Und dieser Architekt hat seine ganze Kreativität in diese Wohnung gesteckt. Für mich und für dich. Wow, muss doch schön werden, oder? Und jetzt ist der folgende Gedanke für mich so tröstlich. Er hat für Knut eine Wohnung. Ist noch bis fertig? Noch nicht ganz vielleicht? Das Namensschild, da fehlt nur noch der Datum. Und er hat für Stefanie eine Wohnung. Vielleicht nicht in meiner Nachbarschaft, weiß ich nicht. Ne? Aber was bedeutet das? Was bedeutet das? Stefanie liest diesen Text, ich lese diesen Text, sie weiß von ihrer Wohnung, ich weiß von ihrer Wohnung. Wir wissen nicht ganz genau, ob sie nebeneinander ist, aber was beinhaltet das? Wir werden uns wiedersehen. Wir werden uns wiedersehen. Das bedeutet auch Ewigkeitssonntag. Wir werden die wiedersehen, davon bin ich zutiefst überzeugt, die mit Christus heimgegangen sind. Heimgegangen. Nicht verstorben, heimgegangen. Und das ist doch wohl Trost, oder? Die Eltern wiederzusehen. Ich glaube, dass man den Verlust eines Kindes zum Beispiel nicht verarbeiten kann. Oder nur ganz, ganz schwer. Aber was hat man für eine Hoffnung, wenn man sagen kann, wir werden wiedersehen? Der französische Philosoph André Spoonville hat einmal Folgendes gesagt. Er ist nicht gläubig, er ist Atheist, er kommt aus dem katholischen Hintergrund. Und er sagt, Christen und Atheisten sterben sehr unterschiedlich. Sicher, ein überzeugter Atheist hat keine Angst vor dem Tod, denn vor dem Nichts braucht man sich nicht zu fürchten. Er beschreibt dann den Tod als ein großes schwarzes Loch. Dafür muss man keine Angst haben. Aber er schreibt weiter, es gibt einen entscheidenden Unterschied. Bleibt der Tod der anderen. Und der ist bei weitem realer, schmerzhafter und unerträglicher. Hier steht der Atheist arm da. Der Tod raubt ihm ein geliebtes Wesen. Kind, Vater, Mutter, die Gefährtin oder den besten Freund. Und ihm bricht es das Herz. Für den Atheisten gibt es keinen Trost, keine Wiedergutmachung, höchstens ein wenig Linderung bei dem Gedanken, dass der andere wenigstens nicht mehr leiden, das Entsetzliche nicht mehr ertragen muss. Geben wir es als Atheisten zu. Das ist die große Stärke der Religion. Diese Hoffnung ist in unseren Herzen. Der Tod setzt keinen Schlusspunkt, sondern einen Doppelpunkt. Und deshalb, Vers 6, darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, leider geht der Vers weiter, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchung oder Prüfung oder Trübsal oder Krankheit betrübt werdet. Das Leben hier, was wir leben als Christen, ist nicht einfach. Das weiß Petrus, das erlebt er auch selbst. Und er weiß, dass das die Christen in Kleinasien erleben. Und er sagt, das ist nötig. Das ist nötig. Aber die Prüfung ist zeitlich begrenzt. Sind nur ein paar Jahre. Die Ewigkeit ist eben ewig, per Definition. Und deshalb ist jede Prüfung zeitlich begrenzt. Und das bedeutet halt sehr viel. Und das Zweite ist, was er auch schreibt, was mir nicht so passt, ist, dass manche Prüfung von Gott kommt. Und Petrus schreibt, sie ist sogar notwendig. Darin jubelt ihr, wenn ihr in mancherlei Versuchung oder Prüfung betrübt werdet. Jakobus schreibt das einmal ähnlich. In seinem zweiten Vers, direkt am Anfang seines Briefes, im ersten Kapitel, achtet es für lauter Freude, ist genau der gleiche Gedanke, achtet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Prüfungen betrübt worden seid. Wer mag schon Prüfungen, oder? Aber sie sind notwendig. Gott sind andere Dinge wichtig als mir. Gott hat andere Vorstellungen mit meinem Leben als ich. Das ist ziemlich blöd. Das passt mir nicht. Aber Gott macht das hier deutlich. Ich bin glücklich, wenn mein Leben bequem ist. Wenn mein Leben leicht ist, wenn ich Zeit habe für meine Träume, für meine Hobbys, wenn einfach alles fluppt. Dann bin ich glücklich. Und wenn ich dann noch gute Beziehungen zu Gott habe, dann ist alles okay. Dann lebe ich gerne. Und Gott sagt, nein, ich habe ein anderes Ziel. Dein Glaube soll wertvoll werden. Dein Glaube soll tief werden. Er soll leuchten wie ein Diamant vor den anderen Menschen. Dein Glaube soll so gereinigt werden, wie man Gold reinigt. Und das ist oft eine Spannung. Ich möchte ein einfaches, leichtes, fröhliches Leben haben, das mir gefällt. Und Gott sagt, nein, ich habe eine andere Vorstellung. Dein Glaube soll wertvoll werden. Dein Glaube soll dein Leben und deine Nachbarn prägen. Deine Familie prägen. Du sollst für andere da sein. Gott will einen starken Glauben, der nicht nur dich, sondern die anderen prägt. Und ich kann das zumindest sagen für mein Leben. Wann wird mein Glaube tiefer? In schwierigen Zeiten, oder? Wann bete ich mehr? Wenn es mir gut geht und leicht geht oder wenn ich schwere Zeiten und durch Täler gehe, wann betest du mehr? Und das macht Gott deutlich hier. Dein Glaube soll tiefer werden, soll echter werden. damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Christi. Ein tiefer Glaube verherrlicht Christus. Das ist das Ziel, das Gott hat. Und dieses Ziel geht halt manchmal nur mit Prüfung. Ohne Prüfung. Wer lernt ohne Prüfung für eine Klausur? Ehrlich. Nicht mal in der Bibelschule. Ja? Als ich damals gelernt habe, mussten wir Bibelverse auswendig lernen. Eigentlich sollte man doch als Christ motiviert sein, Bibelverse auswendig zu lernen. Aber die nahende Prüfung hat nochmal ganz entscheidend zusätzlich motiviert. So den inneren Schweinehund nochmal eingeengt, damit man noch mehr lernt. Gott hat andere Pläne mit deinem Leben. Dass dein Glaube tief wird, schreibt er hier, wie Gold. Durch geläuterte Zeiten wird unser Glaube tief. Und ich muss bekennen, ja, Herr, es ist so. In schweren Zeiten sehne ich mich nach dem Himmel. In guten Zeiten habe ich ihn schon manches Mal vergessen. Prüfungen und Anfechtungen sollen nicht kaputt machen, auch wenn sie schwer sind, das weiß Petrus. Das Wort betrübt, das er hier benutzt, kann Seelenschmerz bedeuten, Herzeleid, übermäßige Trauer und Schmerz. All das erleben wir. Aber in all dem haben wir eben eine Hoffnung. Der Schmerz, die Betrübnis ist nicht das letzte Wort. Das letzte Wort ist die Auferstehung. Es gibt keine unaufhörliche Qual. Amen. Es gibt kein dauerhaftes Leiden. Amen. Es gibt keine unendliche Einsamkeit. Ich wünsche dir von Herzen, dass in deinem Leben alles wunderbar läuft. Ehrlich, ich mag das auch, diese Zeiten. Die sind einfach cool. Aber wenn du merkst in deinem Herzen, hey Mann, ich bin belastet durch Lebenssituationen, durch Umstände, dann ist das Erste, es ist normal. Es ist normal, dass wir traurig werden. Und die Hoffnung, die wir haben dürfen, liegt nicht in erster Linie darin, dass die Zeiten hier wieder besser werden. Das wissen wir nicht. Sondern die Hoffnung liegt im Himmel, in der Ewigkeit. Und aus dieser Ewigkeit sollen wir die Kraft schöpfen, jetzt in der Prüfung standhaft zu bleiben. Das fängt mit Dankbarkeit an für das, was wir haben und mit dem Beschäftigen von dem, was wir noch bekommen werden. 1. Petrus 1 und Johannes 14. C.S. Lewis schreibt einmal in einem seiner Bücher: Wir sind wie ein Samenkorn, das geduldig in der Erde wartet, darauf wartet, dann, wenn es der Gärtner für gut befindet, als Blume emporzukommen, hinauf in die wirkliche Welt, das wirkliche Erwachen. Ich vermute, unser ganzes gegenwärtiges irdisches Leben wird, wenn wir dann zurückblicken, nur als ein schläfriges Halbwachen erscheinen. Wir sind hier im Land der Träume, aber der Hahnenschrei kommt. Wir werden es einmal erleben, bei ihm zu sein, in einer neuen Wohnung. Und deshalb jubelt in der festen Gewissheit, das Beste kommt noch. Amen.